Ich war, als ich sie kennenlernte, noch ziemlich wild unterwegs mit Rauschgift, Alkohol, Zigaretten, alles, was ungesund ist eigentlich. Habe dann durch sie erstmal angefangen, darüber nachzudenken, ob ich das nicht verändern soll.
Ich freue mich, dass Victoria in deinem Leben ist. Ich habe das Gefühl, die hat einen sehr großen Anteil an dem Mann, der du heute bist.
Als meine Tochter angefangen hat mit der Schauspielerei, da war sie so 6, da habe ich ihr einen Film gezeigt und da habe ich gesagt, schau mal, wie der zuhört, wenn der andere spricht. Deswegen wird ja auch oft geschnitten auf denjenigen, der zuhört. Immer, wenn man etwas fühlt in sich, ein Talent, wenn es ein Talent noch ist, dann sollte man das immer versuchen. Immer alles geben.
Ich habe ja meine Leidenschaft und meine Begeisterung, aber meine Sorge ist, dass ich davon vielleicht nicht leben kann, dass ich es vielleicht damit nicht schaffe.
Macht das, was ihr macht, liebe Menschen, mit Leidenschaft und Empathie.
Heiner, herzlich willkommen im Podcast.
Danke, Laura.
Wie geht's dir? Wie ist dein Tag?
Gut. Bin gestern aus von uns, vom See, vom Starnberger See gekommen im Auto hier nach Berlin. Fange jetzt dann ab morgen, bin extra einen Tag früher gekommen wegen deines Podcasts, und ab morgen fangen Dreharbeiten an für einen Netflix-Film,
okay,
wo ich einen sehr spirituellen Opa spiele.
Wie ist es für dich da, dich gerade in diese Rolle einzuarbeiten? Gibt es da was, wo du dich total mit identifizierst, oder aber auch was, wo du sagst, so, boah, da muss ich jetzt wirklich in die Rolle rein?
Ja, ich erzähle da in dem Film oft über, wie ich mit einem Aymara-Schamanen Ayahuasca genommen habe und solche Sachen und in den Anden mit Dromedas geritten bin und so Sachen. Naja, ich habe ja ziemlich viel erlebt in meinem Leben. Ich war auch ein Jahr in Asien. Als ich 19 war, bin ich losgefahren in der persischen Salzwüste, hatte ich meinen 20. Geburtstag, und bin bis nach Nepal gefahren. Und dann natürlich durch Indien, und in dem Alter und mit den nötigen Mitteln dazu hat man natürlich viel Berührungspunkte mit den ganzen spirituellen Sachen. Also insofern, ich habe schon wirklich ziemlich viel erlebt in meinem Leben und habe eigentlich zu fast allem irgendwo irgendwie einen Zugang. Ob das jetzt Bauarbeiter sind oder auch Adelige oder Politiker oder im Milieu oder was weiß ich. Ich habe mich immer viel rumgetrieben und finde das auch schön, sich mit möglichst vielen Dingen zu beschäftigen und möglichst in vielen Bereichen sich heimisch zu fühlen. Und bin auch wirklich nur selten so, dass ich sage, das ist doch Quatsch. Ich finde immer, man muss sich alles mal anschauen und alles ist möglich.
Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen dein Blick auf Spiritualität, wenn du es definieren müsstest, was bedeutet das für dich?
Ja, so ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe. Es ist wie mit der Existenz Gottes. Ich bin Agnostiker, also kann wie wir alle die Existenz Gottes nicht beweisen, aber ich kann sie auch nicht leugnen. So ist das mit dem Spirituellen auch. Ich habe jetzt nicht mehr diese Affinität dazu wie früher, als ich 20 war, als ich gerade aus Indien kam und meinen Vater und alle bekehren wollte. Aber dadurch, dass ich mich eben lange mit beschäftigt habe und auch mit so einem Hatha-Yoga-Lehrer da eine Zeit lang zusammengewohnt habe und mit dem gearbeitet habe oder gelebt habe, habe ich, wie gesagt, den Zugang dazu und würde nie sagen, sowas gibt's nicht. Es gibt, also, was die Yogi da machen in Indien, das ist ja teilweise wahnsinnig, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und es gibt's aber. So, und insofern, ob das einem dann hilft, ob man wirklich davon profitiert, in Anführungszeichen, das ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort in dem Zusammenhang, das ist dann eine andere Sache. Ich glaube, mit der Fantasie und dem Willen und der Vorstellungskraft und dem Glauben kann man ziemlich viel bewegen. Man sagt ja auch, dass man Krebs zum Beispiel, dass man gar nicht erst bekommt, wenn man so positiv ist. Beziehungsweise, dass man ihn entfernen kann, wenn man wirklich hart daran arbeitet und daran glaubt.
Hast du für dich eine Praxis, wo du immer wieder reingehst, um deinen Glauben an woran du glaubst zu verstärken? Oder woran glaubst du?
Ich glaube daran, dass der erste FC Köln in den nächsten 20 Jahren nicht mehr Champions League spielen wird. Das ist gleich feste daran. Leider muss ich daran glauben. Ansonsten glaube ich an viele Dinge. An meine Familie, an Freundschaft, an Liebe. Hm. An auch berufliche Erfüllung. Ich finde, ich würde fast gerne ein Botschafter sein dessen, dass jeder das, was er tut, gerne tut und mit Leidenschaft tut. Das vermisse ich leider manchmal ein bisschen. Das ist natürlich, im ersten Moment wird man jetzt sagen, ja, der hat gut reden als Schauspieler, als gut bezahlter Schauspieler, kann man das vielleicht von sich erwarten. Aber ich meine das ganz ernst. Und ich habe, wie ja schon angesprochen, sehr viele Dinge gemacht. Also ich habe in den unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet, auch als Kanalleger, Rohrleger auf Ibiza und so. Und auch ziemlich lange im Service überall, hinter der Bar. Ich habe auch 3 Jahre am Bau gearbeitet, als ich meine Installationslehre gemacht habe. Und ich habe das eigentlich wirklich immer so praktiziert. Ich finde, wenn man etwas macht, sollte man es vernünftig machen, richtig machen. Und das sagen wir mal, die erste Voraussetzung dafür ist die Leidenschaft dafür mitbringen. Ich zitiere da oft gerne meinen Freund, der Peter, der ist Busfahrer. Der hat mich auf 10 Theatertourneen gefahren. Mittlerweile, ich glaube, 2-3 Mal um die Welt. Wir haben das mal ausgerechnet, ich weiß nicht mehr genau. Immer unfallfrei, das mal vorweg. Und ich habe mich dann so nach der ersten Tournee, habe ich mich mit ihm angefreundet und bin dann nächtelang teilweise bei ihm vorne gesessen, neben ihm, und haben uns unglaublich gut unterhalten. Das ist ein richtig toller Kerl, der Peter. Und der ist zum Beispiel so, und der ist Busfahrer, was im ersten Moment nicht so schillernd klingt, ne, für die Menschen. Deswegen zitiere ich den lieber, als statt von meinem Beruf zu reden. Mhm. Aber wie der diesen Bus fährt und wie der seinen Beruf ausübt und mit welcher Leidenschaft und auch mit welchem Selbstverständnis. Der ein oder andere mit seinem Intellekt würde vielleicht so ein bisschen rumdrucksen, wenn man ihn fragen würde, was machen Sie denn? Dann sagt er, ich bin Busfahrer. Und der macht das mit vollem Herzen und so. Und der ist für mich ein typisches Beispiel von dem, was ich gerade gesprochen habe.
Da fällt mir auch eine ähnliche Anekdote ein tatsächlich. Wir waren vor kurzem in Genf und waren danach in einem Eisladen. Und es war so ein ganz kleiner Eisladen. Mhm. Und der Besitzer von diesem Eisladen, man konnte nicht sehen, also da überall waren diese silbernen Deckel drauf auf dem Eis. Ja. Und dieser Besitzer, der zelebrierte das. Also wirklich, der hob es dann hoch und er hat dich nicht sehen lassen, was es ist. Und dann hat er dich alles probiert, hat dich angeguckt und war so, für dich das und für dich das. Und dann war so richtig, er war so. Und wir sind da raus, und also wir sind beide mit so riesen Eisdingern dann da rausgegangen danach. Und ich habe danach auch mit meinem Partner darüber gesprochen, genau über das, wo ich meinte, mich hat das so begeistert, mit was für einer Leidenschaft, Liebe und Freude er das gemacht hat, weil wir beide, wir waren vorher schon gut drauf, aber wir sind da rausgegangen und wir waren richtig so angesteckt von ihm, von dieser Freude. Und man kann jetzt sagen, der ist nur Eisverkäufer, wenn man es bewerten würde vielleicht. Aber ich bin da rausgegangen und ich habe mir einfach gedacht, mein Gott, ich will Eisverkäufer werden, wenn das so viel Spaß macht. Ja. Und weil er das so zelebriert hat,
Ja, das glaube ich. Das ist auch, mich begeistert das jedes Mal, wenn ich mal einen treffe, der das, was er macht, gerne macht. Mhm. Und ja, ich bin und dementsprechend enttäuscht, wenn das nicht der Fall ist.
Da habe ich eine Frage. Ich kenne einen Menschen, der steht mir sehr nah und ich liebe diesen Menschen sehr. Und dieser Mensch ist in einem Beruf, wo er selber weiß, dieser Beruf macht ihn nicht glücklich. Er hat aber sehr, sehr lange dafür studiert und ist jetzt in diesem Beruf und hat seine Verpflichtungen und weiß aber eigentlich, er hat ein ganz, ganz anderes Talent. Mhm. Also auch ein wahnsinniges komödiantisches Talent. Der ist eigentlich auch ein Mensch, der ist kreativ, der gehört eigentlich auf die Bühne. Mhm. Was würdest du so jemandem mitgeben? Weil ich glaube, viele hören gerade zu und sind vielleicht an dieser Stelle, die sagen, ja, ich würde ja gerne was, ich habe ja meine Leidenschaft und meine Begeisterung, aber meine Sorge ist, dass ich davon vielleicht nicht leben kann. Oder meine Sorge ist, dass ich es vielleicht damit nicht schaffe.
Ja, mit dieser Frage werde ich in der Tat häufiger konfrontiert. Ich bin ja unter anderem Honorarprofessor an der Makromedia-Universität und habe da arbeitet oft mit Studenten zusammen, mit Schauspielstudenten. Und dann kommen immer wieder die Eltern, die die abholen oder hinbringen und sagen, Herr Lauterbach, dürften wir mal kurz mit Ihnen reden? Das war ja klar. Es ist so, also wir sind nicht so ganz, wir wissen nicht, wir können das nicht so beurteilen. Wie ist denn das mit dem Talent? Soll er das wirklich versuchen oder sie? Soll sie da wirklich weitermachen? Ich sage dann immer, auf diese Frage kann es nur eine Antwort geben. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, ohne ihnen zu nahe zu treten, kommen sie auch drauf. Denn überlegen sie doch mal, was passiert. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Er macht es oder er macht es nicht. Sehen wir mal an, er macht es und er scheitert. Ja, er hat überhaupt keinen Erfolg, obwohl er es immer wieder versucht. Dann macht er danach was anderes. Aber er hat es versucht. Er hat alles gegeben. Wenn er alles gegeben hat, wird er immer mit sich im Reinen sein. Wenn er Erfolg hat, müssen wir eh nicht weiterreden. Dann ist eh klar. Nehmen wir an, er macht es nicht. Dann wird er bei jedem Theaterbesuch, bei jedem Kinobesuch, wird er da sitzen und sagen, verdammt nochmal, ich gehöre eigentlich auf die andere Seite oder ich gehöre eigentlich auf die Leinwand. Jetzt sitze ich hier im Zuschauerraum und wird jedes Mal traurig sein. Insofern hat sich die Frage beantwortet. Immer, man muss immer, wenn man etwas fühlt in sich, ein Talent, wenn es ein Talent noch ist, nicht nur die Leidenschaft, sondern das Talent noch dazukommt, dann sollte man das immer versuchen. Immer alles geben, eine Zeit lang sich vielleicht sogar eine Frist setzen und wenn es bis dahin nicht klappt, dann mache ich eben was anderes. Aber ich kann immer sagen, ich kann meinen Enkeln sagen, ich habe es versucht, ich habe alles gegeben und bin im Reinen.
Der schwierigste Weg ist nicht der nach oben, sondern der nach innen.
Ja, das ist wohl wahr, sich selber zu finden, mit sich im Reinen zu sein. Wirklich, meine, wer ist das schon in 100%igem Ausmaße? Das ist bestimmt eines der schwierigsten Dinge, die es gibt. Nach oben ist immer mit Glück verbunden, egal in welchem Beruf. Ich glaube, da kann man dann selber, letztendlich, ob man ein Talent hat, ob man eine Leidenschaft für etwas hat, das ist ja auch alles Glückssachen. Also man muss viel Glück haben im Leben, wenn man nach oben will, was immer oben heißt. Ich sage auch meinen Studenten, wenn wir von Erfolg reden, müssen wir erstmal definieren, was ihr damit meint. Ich kann euch sagen, was ich damit meine. Und das auch wirklich alles andere als kognitiv gesehen. Erfolg ist, wenn man nach 20 Jahren berufliche Tätigkeit sagen kann, Mann, die 20 Jahre habe ich echt genossen. Es war eine wunderschöne Zeit, mein Beruf. Und die nächsten 20 Jahre, da freue ich mich drauf. Egal, wo man ist, wenn man in Braunschweig in einem kleinen Ensemble, also an einem eher kleineren Haus Theater spielt, da vielleicht die Liebe seines Lebens gefunden hat und mit der tagsüber probt und schwitzt und blutet und sich die Knochen anstößt beim Proben und abends aufgeregt diese Vorstellungen spielt und mit der glücklich ist, vielleicht eine Familie gründet oder irgendwas, dann ist das in jedem Fall Erfolg. Der Erfolg muss nicht unbedingt Hollywood heißen, sagen wir mal, als oberstes. Im Gegenteil, wir wissen ja, dass viele Hollywood-Schauspieler, Bekannte, alles andere als glücklich sind. So, das ist dann Erfolg, wenn ihr glücklich seid mit dem, was ihr gemacht habt und noch macht, in meinen Augen. So, wie bin ich jetzt darauf gekommen?
Nach innen zu gehen, zu sich selbst zu gehen, dass deine Studenten dich fragen, was ist Erfolg?
Ja, aber nee, weil wir oben definieren wollten erstmal. Ne? Ja, und nach innen gehen ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ich finde, das ist auch schwer so zu behaupten. Wir sind natürlich alle irgendwo innen, in uns. Mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger ehrlich oft, mehr oder weniger konsequent. Das ist es eben. Und sagen wir mal, mein nach innen gehen hat sich eigentlich mit den Jahren immer wieder. Das ist ein stetiges, alles ist im Fluss, ne? Ein stetiger Wandel. Also und insofern ist das schwer zu definieren.
Gab es denn was für dich, wo du wusstest im Laufe deines Lebens, es gibt etwas, dem du dich in deinem Innen stellen musst, damit du im Außen freier sein kannst?
Nicht bewusst. Nee. Ich habe, sag mal, ich habe ja eben gesprochen von meiner Offenheit zu den Dingen. Die hat zum Beispiel bei der Psychoanalyse, macht das eine kleine Einschränkung. Also ich würde, wenn ich jetzt nicht ernsthaft krank wäre und es bräuchte, um vielleicht andere nicht zu gefährden oder irgendwas, würde ich auf eine Psychoanalyse, auf einen Psychiater und solche Sachen verzichten. Also ich denke immer, das ist nicht mein Weg, mich da zu öffnen einem fremden Menschen, den ich eigentlich überhaupt gar nicht kenne, und dem erzähle, dass mir in der Jugend ein Vanilleeis verweigert wurde und der daraufhin dann irgendwelche Schlüsse zieht. Also ich muss diese Kraft haben, das für mich selber zu machen, ist mein Anspruch.
Warum?
Weil es eigentlich keinen anderen was angeht.
Aber was,
Finde ich.
wenn der andere das in der Intention tut, dich zu
Ja,
unterstützen?
davon gehe ich mal aus. Klar. Trotzdem. Es müsste, ich finde für mich, mein Anspruch ist, ich weiß, das ist ein bisschen oldschool, aber es ist ja alles im Fluss, haben wir gesagt. Vielleicht ändert sich das noch. Bis jetzt ist das so.
Ich finde das nur so spannend, weil kennst du das Johari-Fenster? Hast du davon schon mal
Nein.
gehört?
Nee.
Das Johari-Fenster zeigt so ein bisschen den Menschen, also links oben ist wie ein Fenster mit vier
Ja.
Seiten. Und links oben in dem Fenster ist das, was man über sich selber weiß. Und das, was man auch kommuniziert. Also das, was ich jetzt von dir wahrnehme und was du mir auch zeigen möchtest quasi. Rechts in dem Fenster ist all das, was ich über dich wahrnehme, was du über dich selber aber nicht wahrnehmen kannst. Links unten in dem Fenster, also dann darunter, ist all das, was du für dich behältst. Also die Geheimnisse, die wir
Ja.
selber haben, das, was wir nicht wollen, dass es jemand
Ja.
anderes sieht. Und rechts unten in dem Fenster ist weder das, was du über dich weißt, noch was ich über dich weiß, das Unbekannte. Und was ich so spannend, also es ist ja sehr jetzt simplifiziert quasi,
Ja.
und was ich aber an diesem Johari-Fenster so spannend finde, oder die Erfahrung, die ich einfach gemacht habe, dass es so viel gibt, was wir selber aus den unterschiedlichsten Gründen gar nicht über uns sehen können, weil es Anteile in uns gibt, die gar nicht wollen, dass wir es über uns selber sehen und dass es manchmal deswegen so wahnsinnig kraftvoll ist. Das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, vielleicht auch als Gegenpol dazu, dass ich die Erfahrung gemacht habe, das größte Wachstum, was ich immer hatte und die größte Heilung tatsächlich auch, kam immer, wenn jemand mich ehrlich gespiegelt hat und mir Dinge gezeigt hat über mich selber, die ich selber nicht sehen konnte, weil sie mich geschützt haben auch in mir, weil ich gar nicht wollte, dass es gesehen wird. Deswegen das vielleicht einmal als,
Wieso heißt das Johari-Fenster?
weil
Ist
der
der Typ so?
Erfinder, also der, ich weiß jetzt nicht, was er genau war, aber Soziologe war, der das quasi entworfen hat. Aber das finde ich einfach immer ganz spannend, einfach diese Eigenwahrnehmung und diesen Anteil über uns, den wir nicht selber sehen können und wo es
Ja.
manchmal so kraftvoll ist, das vom Außen gespiegelt zu bekommen.
Ja. Das könnte helfen. Also es geht so ein bisschen in die Richtung, ich habe das in etwas simpler mir zum Motto gemacht, treibe deinen Freunden die schlechten Eigenschaften aus und übernimm die guten von ihnen. Naja, wenn wir das alle machen würden, da ging es uns allen besser vermutlich.
Spannend. Wenn du über oder zurück auf dein Leben guckst und ich glaube, wir haben ja alle Menschen, die uns an bestimmten Momenten in unserem Leben wie ein Mentor zur Seite gestanden haben oder Menschen, die uns vielleicht eine Tür geöffnet haben, Menschen, die uns vielleicht auch was über uns gezeigt haben, was wir nicht gesehen haben und was uns so geholfen hat, dann den nächsten Schritt gehen zu können. Wer waren für dich diese Menschen in deinem Leben? Und gibt es vielleicht so eine Situation, wo du sagst, ja, das war so ein Moment, wo mir vielleicht eine Tür geöffnet worden ist, wo ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt existiert?
Naja, das hat wieder alles sehr viel mit diesem besagten Glück zu tun, also mit glücklichen Zufällen. Es gibt die glücklichen Zufälle und unglückliche Zufälle im Leben. Und das waren ein paar glückliche Zufälle, dass ich im Internat einen Lehrer hatte, der mich zum Beispiel an die Schauspielerei rangeführt hat. Und dann hatte ich als 14-Jähriger einen Freund, für viele Jahre, der mich mitgenommen hat in die Schauspielschule, wo ich selber vielleicht diesen Antrieb vielleicht gar nicht oder diese Entschlossenheit vielleicht gar nicht so alleine besessen hätte. Und ja, nicht zuletzt dass ich meine Frau kennengelernt habe, die jetzt seit 25 Jahren ihr Leben mit mir teilt und ich meine es mit ihr, die sehr dazu beigetragen hat oder ohne die es nicht möglich gewesen wäre, dass ich mein Leben extrem umgekrempelt habe. Ich war, als ich sie kennenlernte, noch ziemlich wild unterwegs mit Rauschgift, Alkohol, Zigaretten, alles. Alles, was ungesund ist eigentlich und ziemlich unstetig auch, und habe dann durch sie erstmal angefangen, darüber nachzudenken, ob ich das nicht verändern soll. Und dann hat sie mir in doppelter Hinsicht geholfen. Zum einen, also ich habe mich dann darauf eingelassen und wir haben gesagt, okay, wir wollen vielleicht zusammenbleiben, vielleicht kriegen wir sogar mal Kinder. Und dazu muss ich aber mein Leben verändern, sonst geht das nicht, sonst wird das auch nicht gut gehen. Da habe ich gesagt, das machen wir. Und dann war sie sehr konsequent. Also man hat natürlich viele Rückfälle und solche Sachen. Er ist zum einen sehr konsequent da drin, in dieser Umsetzung. Und zum anderen hat sie mir geholfen, indem sie mir in Form ihrer Person ein Ziel vor Augen gesetzt hat. Warum? Wenn man so etwas macht, wenn man sein Leben so verändert, wenn man so viel einsetzt, das ist ja keine leichte Sache. Ich war weder in einer Suchtklinik noch sonst irgendwas. Dann braucht man ein Ziel, warum man etwas macht. Und das hat sie mir in Form ihrer Person gegeben und auch in Form einer möglichen Hochzeit und einer möglichen Gründung einer Familie. Also das war ein sehr wichtiger Schritt. Und gut, als Mentor habe ich sie jetzt noch nicht bezeichnet, aber das könnte man durchaus machen.
Ja, es ist eine tolle Mentorin, das ist ja schön. Ja. Was hat dir geholfen, ganz, wenn du jetzt nochmal, wenn wir nochmal zurück in diese Zeit gehen, und jemand vielleicht gerade auch zuhört, der an einem ähnlichen Punkt steht in seinem Leben, und vielleicht gerade niemanden hat wie deine Frau, die in dem Moment in dein Leben gekommen ist, sondern das wirklich aus sich selbst heraus, wie kann man sich selber vielleicht auch so ein Ziel setzen, so ein Warum kreieren, dass einen dadurch, also hast du dich da so richtig dran festgehalten und immer wieder, wenn du das Gefühl hattest, ich werde rückfällig, dass du immer wieder dir das vor Augen geführt hast? Also ich versuche es gerade nur einmal so konkret wirklich in den Alltag zu bringen, wie jemand, der vielleicht da steht, wo du zu dem Zeitpunkt gestanden hast, da für sich in die Veränderung gehen kann.
Ja, natürlich. Man muss sich seine Ziele immer wieder vor Augen führen, wenn man schwächelt. Es ist aber auch so, dass man, was ich alles nicht gemacht habe, wozu ich aber raten würde, dass man sich da schon Hilfe holt, hier und da. Zum Beispiel in der Form, was ich Leuten erzählt, auch in meinen Biografien geschrieben habe und immer wieder erzähle, wenn ich merke, es will sich einer zum Beispiel wieder aufhören zu rauchen. Ich weiß noch, als ich aufgehört habe, da habe ich am ersten Morgen, greife ich so in die Brusttasche am Frühstück, ne, und denke, die ist ja leer. Ach so, ja, du rauchst ja nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, also wenn das jetzt das Gefühl ist, was ich gerade habe, nach dem Frühstück keine Zigarette zu rauchen, das ist ekelig, wenn man da aufhört. Also wenn das so ist, dann fange ich wieder an. Also das hat keinen Zweck, das möchte ich nicht jeden Tag erleben. Aber dann, wieder durch Victoria, die mir auf den Finger geklopft hat und so, habe dann wirklich aber dann aufgehört. Das war keine schöne Zeit, so die ersten Wochen. Also dieser Rauchentzug ist etwas ganz Ekliges. Kann man natürlich nicht vergleichen mit Heroinentzug oder so, wo man sich krümmt vor Schmerzen, aber es ist unglaublich, es ist abfuckend, Rauchentzug. Habe aber völlig übersehen, beziehungsweise ich habe es gar nicht gewusst oder darüber nachgedacht, dass das ja alles aufhört. Dieses Gefühl, man greift da gar nicht mehr hin nach ein paar Wochen. Und dieses Gefühl des Entzugs verändert sich dahingehend, dass man sagt, mein Gott, wie konnte man überhaupt mal rauchen? Wie konnte man diesen Gestank überhaupt aushalten, wenn man mal konfrontiert wird wieder mit Rauchern oder so? Dass es also sich ändert in ein unglaublich schönes Glücksgefühl. Wenn ich über Rauchen nachdenke, dann kriege ich regelrechte Glücksgefühle, weil ich es nicht mehr tue. Das muss man den Rauchern sagen. Ich hatte damals wirklich gedacht, so, das ist jeden Tag so grauenhaft. Das ist, ja, und das gilt für alle Dinge. Das ist natürlich beim Rauschgift genau dasselbe, beim Alkohol genau dasselbe. Und Also zumindest in der Form, die Hilfe würde ich mir schon holen. Also Leute, die solche Sachen machen.
Ja, danke dir. Lass uns einmal ein bisschen über dein Projekt sprechen. Oder es ist mehr als ein Projekt. Vielleicht ist es gerade deine Lebensaufgabe. Wie würdest du Meet Your Mentor beschreiben? Was ist es für dich? Was schenkt dir das? Und was war vielleicht auch der Impuls, das ins Leben zu rufen?
Meet Your Master?
Meet Your Master, Entschuldigung. Ja,
ja. Meet Your Mentor ist auch schön. Ja.
Weil ich war gerade noch so im Mentor.
Ja, nee, Meet Your Mentor ging auch. Meet Your Master. Ja, das ist eine Online-Lernplattform, auf der Koryphäen ihres Fachs ihr Wissen weitergeben. In unserem Fall sind das mittlerweile über 30 Master. Da sind also Leute dabei wie Anke Engelke, Jonas Kaufmann, Sebastian Fitzek, Reinhold Messner, Dr. Müller-Wohlfahrt. Es ist dabei der Chefdesigner von Mercedes, der Gordon Wagner, aber auch, sagen wir mal, ein Verhandlungsführer, der war beim BKA, hat er gearbeitet und beim FBI zeitweise, wenn so Lösegeldforderungen waren und so, hat er die Verhandlungen geführt. Der hat bei uns zwei Kurse gemacht, einen privaten und einen beruflichen. Der sagt, wir führen am Tag 50 Verhandlungen, auch wenn wir es nicht merken, mit unseren Kindern, mit den Partnern, was weiß ich. Dann ein Mimikforscher, dann haben wir Darmgesundheit, Schmerztherapien, wir sind also, viele Köche haben wir und dann unser Kreativabteilung mit dem Jean-Rémy von Matt zum Beispiel, der ist von der Werbeagentur Jung von Matt, die haben alle großen Werbungen, die wir kennen, haben die gemacht. Und dann klar mit dem Sebastian Bestseller, der meistgelesenste Autor in Deutschland seit vielen Jahren. Ich habe auch einen Kurs, Anke über Humor. Ja, so haben wir sehr viele Kurse, die wir anbieten im Internet. Die kann man kaufen. Man kann auch den Masterpass kaufen, dann hat man alle Kurse zusammen. Und in diesem Zusammenhang machen wir jetzt im Oktober in München ein Live-Festival, wo alle diese Master oder 95% der Master da sein werden und Keynotes und Panel-Talks und auch Workshops geben. Ja, das wird eine sehr schöne, herausfordernde Sache und da freuen wir uns alle drauf.
Und wie bist du damals darauf gekommen, das zu gründen? Was bedeutet das für dich? Für wen existiert das?
Meine Mentorin ist eigentlich drauf gekommen, okay. Victoria. Ich nenne sie jetzt nur noch Mentorin, das ist eine gute Sache. Ja. Ja, die hat mich mal wieder beobachtet, wie ich irgendeine E-Mail beantwortet habe von irgendeinem Menschen, der mir irgendeine Frage gestellt hat. Mhm. Ich mache das gerne und regelmäßig. Und da hat sie gesagt, sag mal, sind das nicht immer dieselben Fragen, eigentlich mehr oder weniger, die du da beantwortest? Willst du das nicht mal zusammenfassen? Mach doch mal so eine Mail und da schreibst du es rein und dann kannst du es, oder noch besser wäre, du würdest ein Video drehen, wo dir das alles, oder noch besser wäre, du würdest einen kleinen Film drehen, der richtig toll aussieht und so. Ja, und so kam das Schritt für Schritt, dass wir uns dem Thema angenähert haben. Eine Duplizität der Ereignisse war, dass wir parallel dazu wirklich, nicht vorher, parallel dazu, das amerikanische Pendant dazu gesehen haben, die Masterclass. Mhm. Dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, ja, wäre das denn sinnvoll, wenn wir sowas machen würden? Oder mal anders gefragt, was müsste denn der das in Deutschland jetzt anfangen würde, für Deutschland und Europa, so eine Plattform gründen würde, über was müsste der verfügen, was müsste der haben und wissen? Dann haben wir gesagt, er müsste also Ahnung von Film haben, um diese Dinger herzustellen. Er müsste ein großes Netzwerk haben. Und vielleicht noch ein bisschen Startkapital. Und da haben wir festgestellt, dass das alles auf uns zutrifft. Und dann haben wir das gemacht.
Ist ja für dich auch eine neue Rolle vielleicht, sowas zu gründen, auch online, digital. Was waren deine Gedanken am Anfang dazu? Also es ist ja auch wieder ein neues Kapitel. Was waren da, hattest du auch Sorgen, was, wenn das zum Beispiel nicht funktioniert? Oder wie werde ich wahrgenommen, wenn ich jetzt was Neues gründe?
Ja, wie gesagt, das hat sich nicht verändert im Laufe meines Lebens. Ich mache wahnsinnig viele Sachen gerne auch neu und probiere sie aus. Also wenn mir irgendjemand fragt, kommst du mit zum Fallschirmspringen? Sag, Fallschirmspringen habe ich noch nicht gemacht, mache ich. Also alles, was ich nicht kenne, da tauche ich mit großer Freude ein. wenn es einigermaßen Sinn ergibt. Und so war das da auch. Also ein Startup hatte ich noch nicht gegründet und fand, wie gesagt, die Faktoren, die Parameter haben gepasst für uns. Und wir haben es versucht. Ich bin ja auch, also Victoria hat ja vorher schon wahnsinnig viel zu tun gehabt. Sie macht ja nicht nur das ganze Haus mit den ganzen administrativen Dingen, ob jetzt Handwerker kommen. Sie macht unsere Bankgeschäfte, diese ganzen finanziellen Sachen. Sie macht mein Management. Und ich fand es immer schon schön und beglückend, dass wenn ich nach Hause kam, ich einen Partner zu Hause hatte, mit dem ich über meinen Beruf sprechen konnte, wenn ich wollte. Es gibt ja so Menschen, vorzugsweise Männer, die sagen, ich bin froh, wenn ich nach Hause komme, dass ich nicht mehr darüber reden muss. Und meine Frau, bitte, die soll davon keine Ahnung haben, mit der möchte ich über was anderes reden. Diese Einstellung teile ich nicht. Ich finde es schön, wenn man die Möglichkeit hat, das zu tun, denn dann versteht sie mich ja viel besser auch. Und man muss das ja nicht machen, wir müssen nicht pausenlos darüber reden, aber man kann. Und mittlerweile ist es so, dass Victoria von allen vielen filmschaffenden Menschen, die ich kenne, meine mit Abstand beste Beraterin ist. Meine intimste sowieso, meine nächste, aber auch die beste. Weil ich habe oft so, dass ich, sagen wir mal, das geht ja damit los, wenn man ein Drehbuch liest, soll man es machen oder nicht. Und es ist oft passiert, dass sie gesagt hat, ein Drehbuch, was ich schon abgelehnt hatte, das fängt die dann an zu lesen und sagt, warum machst du das nicht? Und da haben wir drüber gesprochen und sie hat mich überzeugt. Hinterher hat sich dann herausgestellt, dass das genau die richtige Entscheidung war. Also sie ist wirklich meine beste Beraterin und kennt mittlerweile mindestens so viele Menschen im Filmgeschäft wie ich, wenn nicht gar mehr, weil sie die Networkerin ist von uns beiden. Ist mit jedem Filmverleiher, Produzent, Regisseur, Autor, ist sie per Du und telefoniert mit dem, macht rum und so. Also ich mag das gerne. Und insofern war die, jetzt komme ich zum eigentlichen Ursprung dieser Idee, insofern war die Überlegung für mich, die Vorstellung, mit ihr etwas gemeinsam zu machen und wie das dann auch eingetreten ist, morgens mit Meet Your Master aufzustehen und abends mit Meet Your Master ins Bett zu gehen, war das keine schlimme, sondern ich habe mich eigentlich drauf gefreut.
Und das Event, was ihr jetzt macht im Oktober, wann genau ist es?
Das ist vom 10. bis 12. Oktober
in München. Richtig? Mhm. Und wenn man da jetzt hinkommt, was erwartet einen da? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Ich würde, wenn ich darüber nachdenken würde, dahin zu gehen, würde ich auf www.meetyourmaster.de gehen. Da wird man wunderbar weitergeleitet. Mhm. Man ist da auf unserer Plattform und da geht es auch gleich ab, rechts ab zu dem Live-Festival und wird so wirklich schrittweise an alles rangeführt. Wir haben also, wie gesagt, diese drei Kategorien in drei verschiedenen Preiskategorien auch. Und es wird einem also alles wirklich en Detail erklärt. Ja, deine Frage war, wie man da hinkommt? Nee,
vor Ort, also wenn man...
was einen erwartet?
Wie kann ich mir das vorstellen, wie das abläuft? Sind es unterschiedliche Bühnen, unterschiedliche Räume?
Ja, es wird eine Hauptbühne geben, auf der also das Grundsätzliche stattfindet mit den Panel-Talks und den Talk-Runden auch, auf der sehr viel Action sein wird mit einer Moderatorin und drei, vier kleine Nebenbühnen, wo die Master ihre Workshops zeitversetzt abhalten. Und dazwischen sind sehr viele Köche, ein Grill-Weltmeister, ein Back-Weltmeister, ein Sommelier, der Ngo kennt ihr hier in Berlin, der Sushi-Prinz hier mit der, glaube ich, 20.
So lecker.
20, ja, ich gehe da heute damit dann noch hin. Wir haben, glaube ich, 20, der hat ja, glaube ich, 20 Läden hier oder so. Mhm. Der ist bei uns auch Master und kommt auch. Und also es wird sehr viel Kulinarik geben natürlich, aber dazwischen natürlich unsere ganze Medizinabteilung von Dr. Müller-Wohlfahrt angefangen, über diese ganzen Ärzte, über den Mimikforscher Dirk Eilert. Es sind sehr viele wirklich spannende Leute da, die dann... Ich meine, das sind keine Speaker im üblichen Sinne und das ist gerade der Reiz. an der Geschichte. Ich frage mich ja bei den Speakern immer, wenn ich von denen höre, ich besuche solche Veranstaltungen nicht, wenn die alles so gut wissen, warum sind die nicht selber so erfolgreich? Das fragt man sich ja immer, wenn es gibt ja immer wieder so Leute, die einem sagen, das musst du anlegen, auch diese Börsenspezialisten da, ne, oder so. Fragt man sich doch, warum haben die dann selber nicht den Erfolg? Aber gut, das ist nur am Rande. Bei unseren fragt man sich das nicht, weil sie eben erfolgreich sind. Und sie werden das mit sehr viel Leidenschaft natürlich machen, weil sie es nicht täglich oder wöchentlich machen. Und sie werden sich toll darauf vorbereiten, wo sie zum Teil schon dran sind. Und es wird eine unglaublich spannende Zeit. Wir wollen das möglichst interaktiv machen. Also ich werde ja auch einen Kurs geben,
was
der
ist dein
sich...
Thema?
Naja, es geht schon ein bisschen um die Schauspielerei, wenn man anfängt, Schauspieler zu werden, aber auch um allgemein relevante Sachen, zum Beispiel die Ablegung von Lampenfieber. Ich werde dann mit so einem Pulsmessgerät sehr wahrscheinlich reinkommen, dass man optisch mitbekommt, vielleicht auch visuell, also wie mein Puls schlägt. Und da will ich sagen, dem interessierten Beobachter wird nicht entgangen sein, dass ich auch einen erhöhten Puls habe gerade. Das ist also zunächst mal etwas völlig Normales. Und dann werde ich euch beweisen, werde ich erstmal anhand meiner Erfahrung raussuchen, wer der Aufgeregteste ist von diesen ganzen Zuschauern da. Ja, den werde ich auf die Bühne holen oder auch zwei, drei. Und werde denen auch so ein Pulsmessgerät ansetzen und werde dann schon mal beweisen, dass dieser Puls automatisch runtergeht. Den kann man gar nicht. Selbst wenn man wollte, kann man ihn nicht hochhalten. Der geht runter. Das ist schon mal die gute Nachricht. Und dann kann man natürlich viel machen gegen Lampenfieber. Wir müssen alle mal eine Rede halten oder im Betrieb was erzählen oder mit Freunden einen Witz erzählen oder Weihnachten ein Gedicht oder irgendwas. Und da leiden doch einige, wenn man so rumfragt, doch einige Menschen unter ganz schönem Lampenfieber. Ja, und dann auch, sagen wir mal, wie man einen Raum betreten kann, wie man ihn nicht betreten sollte, wie man mit Menschen agiert, vielleicht auf einer Party, die man gerade kennenlernt oder einen Partner vielleicht, der man, und da muss man sehr genau unterscheiden. Natürlich, wir wollen ja nicht, ich will die ja nicht zu Schauspielern ausbilden. Ich möchte auch nicht, dass die irgendeine Rolle spielen, und irgendwas so Festgefahrenes sich aneignen, was sie eigentlich gar nicht selber sind. Dazu muss man dann auch sagen, das geht ein bisschen in die Tiefe, dass wir natürlich alle spielen irgendwo, irgendwie, wie ich auch in meinem Kurs sage. Das muss eine gute Melange sein. Also wir können nicht jedem immer unbedingt direkt die Wahrheit sagen. Dann würde es ziemlich schnell einen dritten Weltkrieg geben, vermutlich. Sondern wir müssen das auch, die Ressourcen gut verwalten. Und das kann man machen, indem man möglichst aufrichtig dabei bleibt und sich nicht in der Maße verstellt, dass man wirklich eine Rolle spielt und bewusst etwas macht, was man eigentlich gar nicht ist. Also das wird dann ein bisschen in die Tiefe gehen. Und trotzdem kann man natürlich offen auf die Menschen zugehen und ihnen in die Augen schauen und interessiert sein. Zuhören ist das Große, was du übrigens sehr gut machst, ist das Große, eines der großen Geheimnisse. Wenn man Menschen zuhört und gerne zuhört und richtig zuhört, dann hat man schon sehr viel gewonnen.
Ja, ich habe mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber das war für mich so augenöffnend, dass die meisten Menschen immer denken, ein gutes Gespräch ist ausgehend von dem, der spricht, aber das gute Gespräch geht eigentlich aus von dem, der zuhört, weil umso besser jemand zuhört, umso mehr kann der andere sprechen quasi und umso eine tiefere, weil wenn wir beide jetzt immer nur reden wollen würden zum Beispiel, ja, würde ja gar kein wirkliches Gespräch zustande kommen, ne? weil es quasi, ja, und das ist dieses, was ich auch immer sage, ich kenne so viele Menschen, die zu mir immer sagen, Laura, ich weiß immer gar nicht, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe oder ich weiß immer gar nicht, worüber ich mit den Leuten reden soll, und dann sage ich immer, brauchst gar nicht reden, stell doch einfach nur Fragen. Mhm. Hab deine 20 Fragen in petto, die du jemandem stellen kannst, und du wirst die tollsten Gespräche haben und jeder wird dich in Erinnerung halten, ja, als dieser Mensch, der war so nett, weil jemand wirklich interessiert war. Und ich glaube, das ist der größte Schlüssel, weil wir ja so oft denken, Gott, ich muss jetzt irgendwas Spannendes über mich erzählen, und nee, musst du gar nicht.
Nein. Das ist in der Schauspielerei übrigens genauso. Ne? Mhm. Ich sage immer, zuhören. Als meine Tochter angefangen hat, mit der Schauspielerei, da war sie so, die erste Rolle gespielt hat, da war sie so 6. Und da habe ich ihr einen Film gezeigt, den ich noch so in Erinnerung hatte. Mit dem Bruce Willis war das, ich glaube, das Mercury Puzzle oder so. Da hat ein kleiner Junge mitgespielt. Mhm. Und da habe ich gesagt, schau dir den mal an. Und da hat sie geschaut und so, sage ich, und?
Ach, Sixth Sense.
Oder Sixth Sense ja. war das, ne?
Ja. Genau. Ich sehe tote Menschen, wo er sagt, der Junge,
ja, I can ja. see them. Ja, ja.
Ja, genau, ja.
Ja. Ich glaube, im Mercury Puzzle ist auch so ein kleiner Junge. Okay, das sind nämlich zweimal so kleine Junge. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Sixth Sense oder beide. Das kann auch sein. In jedem Fall habe ich gesagt, siehst du, wie gefällt dir das? Sagt sie, toll, der spielt toll. Mhm. Und da sage ich, und? Merkst du irgendwas? Was ist da? Und dann war sie natürlich, wusste sie in dem Alter nicht. Und dann habe ich gesagt, schau mal, wie der zuhört, wenn der andere spricht. Das ist so entscheidend. Und das ist auch bei Erwachsenen so, was viele Schauspieler nicht wirklich beherrschen, beziehungsweise wohl gar, vermutlich gar nicht drüber nachdenken, ist das Zuhören fast noch wichtiger. Deswegen wird ja auch oft geschnitten auf denjenigen, der zuhört. Man kann natürlich auch zu viel zuhören in schlechten Filmen mit schlechten Schauspielern, die machen dann, oh, ja, und so, ne? Das sind diese Überreaktionen. Das ist auch, ich sage dann immer, bitte nichts dokumentieren im Blick. Einfach nur zuhören. Ja. Oder kommentieren auch. Nicht, bitte nicht, wenn ich irgendwas sage, das Wetter ist schön, ja, sondern einfach wirklich zuhören. Das hört dein Auge, sieht, du siehst das schon an den Augen. Du musst sonst nichts machen. Ja.
Spannend. Wenn man ein Unternehmen gründet oder ein Startup, so wie bei dir jetzt Meet Your Master, oft hat man, also ich, oder anders gesagt, ich finde, so Unternehmen, so Ideen kommen ja zu einem so ein bisschen wie so ein lebendiges Wesen, was so an die Tür klopft und sagt so, hey, du bist der perfekte Mensch, um mich ins Leben zu bringen. So, du bringst alles mit, nimm mich, mach mich quasi. Wenn Meet Your Master sprechen könnte durch dich, was würdest du sagen, ist der Wunsch von Meet Your Master? Wo will das hin? Was will das, was ist die Vision vielleicht davon? Was ist das, was das bewegen will, wenn wir jetzt in 10 Jahren hier nochmal zusammensitzen würden und du würdest mir sagen, hey, Meet Your Master hat das und das irgendwie kreiert. Wofür ist das da? Was ist die Intention?
Ja, wir haben natürlich mehrere Intentionen und es gibt mehrere Visionen auch. Also wir kommen jetzt wieder auf das Thema zurück, was wir ursprünglich hatten, dass ich begeistert wäre, wenn alle Menschen von dem begeistert wären, was sie machen. Ja. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, mit deiner Frage. Die Antwort hängt ein bisschen damit zusammen. Wir haben zum Beispiel die Vision, dass in ein paar Jahren eine Mutter zu ihrem Sohn geht oder zu ihrer Tochter zum 18. Geburtstag und schenkt ihr einen Meet Your Master Pass, den Master Pass, Zugänge zu allen Mastern, die dann vielleicht 100 sein werden, 120. Und dann sagt sie, du weißt nicht, was du werden willst. Hier hast du einen Pass von Meet Your Master. Danach weißt du es. Schau dir das alles an, danach weißt du es. Da sind Landschaftsarchitekten, Schreiner, Bäcker, Installateure, natürlich diese ganzen extravaganten Berufe bis zum Raumfahrer, auch alles. Aber da ist alles drauf, alles. Und du wirst feststellen, die haben alle eins gemeinsam. Die Leidenschaft für das, was sie tun. Die solltest du dir in jedem Fall aneignen. Und jetzt kannst du noch sehen, was dich besonders anspringt von diesen Themen. Das ist die eine Vision. Die andere sage ich immer, wenn sie mich fragen, was ist Meet Your Master, sage ich, stell dir mal vor, du sitzt eine Nacht lang am Lagerfeuer mit Reinhold Messner und der erzählt dir in dieser Nacht etwas über Motivation. Sein Kurs geht über Motivation. 8 Stunden lang. Du ganz allein, wie er in 7800 Metern Höhe ohne Sauerstoff an einer Felswand hing und eine Woche warten musste, weil Sturm war, und für die letzten 200 Meter, 212 Meter, nochmal eine Woche gebraucht hat, weil es so anstrengend ist, da hochzugehen ohne Sauerstoff. Dieser Mensch erzählt dir etwas über Motivation. Wem würdest du mehr glauben auf der Welt? Gibt es keinen. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der dir mehr über Motivation sagen kann als dieser Mann. Oliver Kahn wird dir vielleicht, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der ist Torwart, der war Welttorhüter, über Willensstärke. Es gibt auch nur einen für mich, der über Willensstärke. Ich habe immer gesagt zu der Victoria, wir hatten diese Themen, da habe ich gesagt, wenn wir Motivation machen, gibt es nur einen Reinhold Messner. Wenn wir Willen machen, gibt es nur einen Oliver Kahn. Wenn wir Humor machen, gibt es auch nur eine für mich, Anke Engelke. Der Oliver hat gesagt, er war nie ein guter Fußballspieler. Das alles, seine ganze Karriere, nur über den Willen gemacht. Ne? Ja, und jetzt stell dir vor, du sitzt mit diesen Menschen einzeln, Nacht für Nacht, an einem verschiedenen Lagerfeuer und die erzählen dir die Dinge. Kannst du dir vor, der Professor Harald Lesch erzählt über das Leben als solches, wunderbar. Der ist ja auch, dem hänge ich ja an den Lippen, sobald er den Mund aufmacht, wenn ich den irgendwo treffe. Und wenn du das alles dir verinnerlicht hast von diesen allen Menschen, da weißt du so viel mehr. Du bist so viel mehr motiviert, inspiriert. Du hast mehr Wissen angeeignet. Dass das eigentlich, es gibt ja nichts Schöneres, als eine Gesellschaft klug zu machen oder klüger zu machen, als sie ist. Das ist das eines der sinnvollsten Dinge, die man machen kann.
Von all den Masterclasses, Meet Your Masters, die du quasi schon angeschaut hast, was würdest du sagen, gab es so eine Sache, die du für dich mitgenommen hast, die für dich nochmal so ein Aha war, wo du dachtest, das nehme ich mir mit, das ist irgendwie jetzt nochmal was, was mir so richtig was gebracht hat?
Naja, zunächst mal habe ich mir die nicht nur angeschaut, sondern ich habe ja erstmal den Master ausgesucht mit unserem Team, mit Victoria auch. Dann habe ich das Regiekonzept, also die Inhalte, die der sagt oder sie sagt, mit unserem Redaktionsteam und mit dem Master zusammen erarbeitet. Dann war ich bei den Filmaufnahmen dabei. Dann habe ich den Rohschnitt abgenommen. Und dann habe ich nochmal den kompletten Film, also wenn die Animationen drin sind, wenn alles drin ist komplett und gegradet ist, dann nochmal den kompletten Film abgenommen. Wow. Also ich habe ungefähr 4-5 Mal diesen Kurs dann schon verinnerlicht. Und ich würde jetzt allen anderen 30 Unrecht tun, wenn ich jetzt einen hervorheben würde. Was immer wieder passiert, man muss sich das ja so vorstellen, ähnlich wie bei euch hier, ist es ja ziemlich, oder ist es immer komplett ruhig, wenn man dreht. Ja? Ich kenne das natürlich von meinem Beruf, wenn wir Filme drehen, ist es ruhig. Das ist aber dann immer 1-2 Minuten, dann wird wieder eine riesige Action, da wird umgebaut und so. Nur bei uns, bei Meet Your Master, ist es stundenlang ruhig, weil die ja fast durchreden und wir müssen nur ganz selten umbauen. Und trotzdem, trotz dieser Ruhe, gibt es immer wieder Momente. Man muss sich ja vorstellen, wir sind mit circa 25 Mann dann in einem Raum, in einer Halle, wo wir auch immer drehen, auf einer Bühne. Und alle sind ruhig und hören dem Master zu. Und dann gibt es noch immer wieder Momente, bestimmte magische Momente, nenne ich sie, wo es auf einmal noch ruhiger wird. Und du sagst, das ist ja Wahnsinn, was der gerade erzählt hat. Also das kann man sich gar nicht vorstellen oder so. Und genau, das war auch mit ein Grund, warum wir dieses Live-Event machen, weil wir diese Momente unseren Kunden nicht vorenthalten wollten. Abgesehen davon, dass viele gefragt haben, wann kann man denn endlich die auch mal wirklich sehen und mit denen sprechen und so.
Schön. Richtig toll. Danke fürs Teilen. Ja, es ist spannend, ne, dass Stille noch ruhiger werden kann.
Ja, ja. Das ist, ich sage immer im Theater, wenn die Leute sagen, wie kann man, leise reden, dass man trotzdem noch gehört wird in den letzten Rang und so, dann sage ich immer, da muss man erstmal für Ruhe sorgen. Mhm. Ne? Und so einen Moment eben schaffen, das kann man schon machen, wenn man auf der Bühne steht und man hat das ja im besten Falle im Griff. Mhm.
Ich habe eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle im Podcast. Mhm. Stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz langes, erfülltes Leben. Victoria und du, ihr werdet alt, glücklich,
noch älter,
eure Kinder werden erwachsen, also richtig, richtig schönes, erfülltes Leben. Irgendwann wäre aber der letzte Tag deines Lebens. Und wie es der Zufall will, zufällig wäre ich am Starnberger See, würde vorbeikommen und würde sagen, Heiner, es wurde alles gelöscht. Alles ist weg. Filme sind weg, Bücher sind, es wurde alles gelöscht. Ich habe aber ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest auf dieses weiße Blatt Papier 3 Dinge schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass die Welt sich daran erinnert, dass die Menschen danach leben. Wenn du sonst nichts hinterlassen könntest, was würdest du auf dieses weiße Blatt Papier schreiben?
Zunächst mal würde ich mir mehr Zeit nehmen, als ich jetzt zur Verfügung habe, befürchte ich. Insofern ist das Kommende relativiert. Mhm. Spontan würde ich sagen, macht das, was ihr macht, liebe Menschen, mit Leidenschaft und Empathie. Mhm. Nehmt euch nicht so ernst und verdammt nochmal, kriegen wir es vielleicht irgendwann mal hin, keinen Krieg zu führen. Das wäre an die Politiker gerichtet, aber eigentlich an jeden Menschen.
Ja. Dankeschön. Gibt es irgendwas, was du gerne noch teilen möchtest, was noch nicht gesagt wurde heute? Oder hast du das Gefühl?
Ja, ich finde, das Wesentliche haben wir gesagt. Nicht. Also das heißt, das Wesentliche in der begrenzten Zeit. Mhm. Wir haben, glaube ich, keinen Blödsinn geredet.
Ich danke dir von Herzen. Ich fand es sehr schön, dich so kennenlernen zu dürfen. Das
danke,
war ja unsere erste Begegnung.
Ebenfalls gefreut.
Und bin sehr, sehr gespannt, was wir von dir noch alles hören werden. Gefühlt hast du ja gerade noch mal so eine ganz neue Tür geöffnet oder so ein ganz neues Kapitel geöffnet.
Ja.
Und freue mich da sehr drauf. Ich freue mich, dass Victoria in deinem Leben ist. Ich habe das Gefühl, die hat einen sehr großen Anteil an dem Mann, der du heute bist. Und Ja,
sie hat auch an Meet Your Master zum Beispiel. Ich sage immer, ohne mich würde es Meet Your Master sehr wahrscheinlich nicht geben. Ohne Victoria sicher nicht.
Mhm. Ja. Ja. Ich danke dir. Dankeschön.
Danke auch, Laura.
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebes-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.